Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Viele fühlen sich von ihr genervt, versuchen so gut es geht, sich ihr zu entziehen. Es geht um Werbung. So vielfältig wie ihre Form sind die Abwehrmethoden, angefangen beim simplen Keine-Reklame-Aufkleber am Briefkasten über den Finger an der Fernbedienung bis hin zum Werbeblocker im Internetbrowser. Da stellt sich die Frage, wirkt Werbung eigentlich noch? Frank Drescher ist ihr nachgegangen und hat dabei Menschen getroffen, die von, mit und für die Werbung leben und Wege suchen, um unsere Aufmerksamkeit zu kapern.
Es gibt überhaupt keinen Grund, heute noch eine Marke einfach zu inszenieren, die man sagt, hey, wir sind die Marke und so sehen wir aus, weil das wissen die Leute draußen eh schon.
Meint Florian Zülke, Managing Director der Werbeagentur RAP Germany.
Bei der Informationsflut, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden, baut natürlich jeder Konsument Werbefilter auf oder Kommunikationsfilter auf. Die Aufgabe der Marken oder der Versuch der Marken ist es natürlich, diese Filter zu durchbrechen.
Sagt Thomas Witschel, stellvertretender Geschäftsführer bei Mediacom, Deutschlands größtem Einkäufer von Anzeigen und Werbespots.
Das Interessante ist eigentlich auch, dass man auch sieht, selbst wenn eine blanke Frauenbrust oder generell der Ausschnitt zu sehen ist, dass selbst Frauen auch dahin gucken. Es ist jetzt auch nicht so, dass nur Männer den Blickverlauf dahin läuft, sondern genauso bei Frauen sind jetzt genau die gleichen Ergebnisse.
Weiß Linda Reinfelder, Gruppenleiterin Konsumentenanalyse bei Mediacom. Und ich? Ich staune. Mein Name ist Frank Drescher, 45 Jahre alt, Reporter aus Berlin. Worüber ich staune? Über das, was die Werbeindustrie so alles weiß, über mich, über Sie und weitere 78 Millionen Deutsche ab 6 Jahren aufwärts. Deren Aufmerksamkeit will sie erregen, messen und verkaufen. Wie stellt sie das an? Dazu ein Selbstversuch. Morgens kurz vor 7. Ich lasse mich vom Radio wecken. 78,1% aller Deutschen schalten täglich ein. Ich höre heute mal fremd, denn bei DLF Kultur läuft ja keine Werbung und das wäre schlecht für meinen Selbstversuch. 10.000 Werbebotschaften erreichen den Durchschnittskonsumenten angeblich jeden Tag. Steht sogar im Fachblatt Absatzwirtschaft. Das will ich überprüfen. 10 Werbespots in 2,5 Minuten. 4 Werbepausen bekomme ich einschließlich Autoradio morgens mit. Macht schon mal 40 Werbebotschaften. Meine Joggingrunde. Sie führt an einer Litfaßsäule vorbei, da kleben heute 7 Plakate dran. Außerdem komme ich an 5 großen Plakatwerbeflächen vorbei und an einer Buswartehalle. Macht weitere 13 Kontakte mit Werbung. Streng genommen 15. Für die Zigarette danach kalauert es mir vom leuchtend orangenen Müllbehälter der Berliner Stadtreinigung entgegen. Und die Berliner Verkehrsbetriebe werben seit einiger Zeit für sich mit dem Slogan »Weil wir dich lieben«. Am Kiosk sehe ich Werbung für 5 verschiedene Prepaid-Anbieter, einen Paketdienst, 3 staatliche Glücksspiele und die Schlagzeilenaufsteller von 5 Zeitungen und Zeitschriften draußen. Innen drin, am Zeitungskarussell oben, ist auch noch einmal Reklame einer Tageszeitung angebracht. Macht noch einmal 15 Werbekontakte. Meine Tageszeitung, die ich wie 41 Millionen Deutsche noch gedruckt lese, enthält heute 23 Anzeigen, darunter auch Kleinanzeigen mit Bild. Macht zusammen 93 Werbekontakte in den ersten 2 Stunden des Tages. Wenn das so weitergeht, werde ich bis zum Schlafengehen auf nicht einmal 1000 Werbebotschaften kommen und nie im Leben auf die 10.000, von denen so viel die Rede ist.
Sie haben vollkommen recht. Wenn Sie die Kontakte zusammenrechnen, es werden sicherlich mehr als 100 Kontakte sein, aber es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viel Werbekontakt es tagtäglich gibt.
Tino Meitz von der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Er lehrt Kommunikationspsychologie an der Uni Jena.
Dazu muss man auch sagen, solche Zahlen werden natürlich gerne in die Welt gesetzt, um der Branche ein gewisses Gewicht zu verleihen. Ich glaube, der Mythos besteht eigentlich darin, dass man kultivieren möchte, dass wir in einem Aufmerksamkeitswettbewerb stehen. Diese Zahlen sind allerdings aus dem Bauch heraus schon zu hinterfragen. Wenn man seinen eigenen Fernsehkonsum beispielsweise sieht, dann liegen wir, je nach welcher Altersklasse, wir sind bei 210, 220 Minuten. Wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie hoch ist der Anteil an Werbung innerhalb dieses Programms, dann kommt man alleine schon da nicht an die Bruttozahlen heran, die solche Werbekontakte zulassen würden.
Und wenn es auch nur ein paar hundert Werbebotschaften sind, es sind definitiv mehr, als unsere Gehirne verarbeiten können. Deswegen arbeitet Werbung mit vielerlei Aufmerksamkeitserregern. Und um die ranken sich auch wieder Mythen. Zum Beispiel: Sex sells, heißt es. Ob das auch in Zeiten der MeToo-Debatte noch stimmt, lässt sich mit einer sogenannten Blickverlaufsmessung erforschen. Die Probanden einer solchen Untersuchung bekommen Werbemotive gezeigt. Ein Messgerät protokolliert dabei, worauf sich die Pupillen der Probanden richten.
Generell ist es immer noch so, also wenn man irgendwie ein Plakat hat, wo Brüste abgebildet sind, da geht der Blickverlauf hin, ganz klar. Da haben wir letztens noch einen kleinen Test gemacht.
Linda Reinfelder, Group Head Consumer Analytics bei Mediacom, einer der größten Media-Agenturen der Welt.
Wechsel jetzt und sichere dir zusätzlich bis zu 150 Euro.
Kerngeschäft einer Mediaagentur ist die Platzierung von Werbung. Markenfirmen beauftragen Mediaagenturen mit der Verteilung ihrer millionenschweren Werbebudgets. Zu viel Geld, um sich auf Mythen zu verlassen. Darum untersuchen Menschen wie Linda Reinfelder mit immer tiefergehenden Methoden, wie Werbung wirkt. Ob blanke Brüste, wenn sie schon Blicke auf sich ziehen, auch beim Verkauf helfen?
Das ist nämlich auch gar nicht unbedingt positiv für die Marke, weil der Blick auch meistens da hängen bleibt, dass man oft gar nicht die Marke und das Logo oder das Produkt wahrnimmt. Wir hatten auch schon mal eine Kampagne evaluiert, die in Anführungsstrichen sexistisch bezeichnet werden könnte. Da hat man gesehen, dass extrem viele Leute halt total die Abneigung dagegen haben und extrem viele Leute das extrem gut fanden, wo man einfach als Marke dann entscheiden muss, wo will man sich eben platzieren.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Lange bevor in einer Werbung nackte Haut zu sehen ist, beschäftigt sich die Marktforschung mit dem Produkt und seinen möglichen Käufern. Wollte ich zum Beispiel ein Deo auf den Markt bringen, sollte ich wissen, wächst der Deo-Markt oder schrumpft er? Welche Konkurrenten habe ich und sind die eher teuer oder billig? Wenn ich das alles weiß, stellt sich die Frage, wer mein Deo kaufen könnte. Männer oder Frauen, Ältere oder Jüngere und wie viel Geld werden die vermutlich dafür ausgeben? Antworten liefern Meinungsumfragen, aber die muss man als Werbender auch richtig deuten. Denn sonst wird's peinlich.
Eine Pepsi-Dose wird geöffnet. Auf einem Hochhausdach spielt ein junger Asiate Kontrabass. Schnitt auf eine Menge demonstrierender 20-Jähriger. Auf ihren Schildern stehen Losungen wie Love und Join the Conversation. Schnitt auf eine junge Fotografin mit Nasenpiercing, Jeansjacke und Kopftuch im Atelier. Neben ihr eine offene Dose Pepsi. Schnitt auf US-Reality-Star Kendall Jenner beim Fotoshooting. Der Anblick der Demonstranten fasziniert sie. Der Kontrabassmann vom Dach schließt sich der Demo an. Die Fotografin auch. Junge Schwarze tanzen Breakdance, junge Weiße packen Gitarren aus und spielen. Der Kontrabassmann auch. Er blickt Kendall Jenner tief in die Augen. Sie reißt sich die blonde Perücke vom Kopf, wischt den Lippenstift ab und läuft auch auf die Demo. Schnitt auf eine Reihe grimmig blickender Polizisten. Schnitt auf fröhliche Transgender-Personen. Schnitt auf eine weiße Frau zwischen zwei schwarzen Männern. Kendall Jenner bringt einem der Polizisten eine Dose Pepsi. Gespannte Stille. Dann lächelt der Polizist, nimmt die Pepsi-Dose und trinkt. Dann die Schrift. Live bolder, live louder, live for now. Schlussbild, ein animiertes Pepsi-Logo.
Sofort ergießen sich Häme und Kritik aus den sozialen Netzwerken über den Clip. Die Anbiederung an den Zeitgeist störte viele. Und die einfältige Geschichte.
Das haben wir in Baltimore auch probiert. Aber es änderte nichts.
Kommentierte ein Twitter-User und schickte dazu ein Foto, auf dem ein schwarzes Kind weißen Polizisten in Kampfmontur etwas zu trinken anbietet, aber die zeigen sich ablehnend. Die Nächsten entdeckten in dem Clip eine problematische Aussage. So sehr Menschen aller Hautfarben auch demonstrieren, erst der Auftritt einer reichen weißen Frau sorge für Frieden. Nach nur einem Tag nahm Pepsi das Video aus seinen Social-Media-Profilen und erklärte:
Pepsi versuchte, eine globale Botschaft von Einheit, Frieden und Verständigung zu vermitteln. Dieses Ziel haben wir klar verfehlt und wir bitten um Entschuldigung. Es war nicht unsere Absicht, irgendeine ernsthafte Angelegenheit zu verharmlosen.
Was Pepsis PR-Desaster mit falsch verstandener Marktforschung zu tun hat? Es gibt Untersuchungen, denen zufolge ein Fünftel bis die Hälfte aller Millennials, also der zwischen 1980 und 2000 Geborenen, sich selbst als Aktivisten sieht, für was auch immer. Gut möglich also, dass Pepsi durch solche Erkenntnisse auf die Idee mit der Demonstration, für was auch immer, in seinem Clip gekommen ist. Nun ist Pepsi nicht das einzige Großunternehmen, das sich mit seiner Werbung blamiert hat. Offenbar gar nicht so einfach, deren Wirkung zu kalkulieren. Was mag die Berliner Stadtreinigung zum Thema wissen? Welches Kalkül steckt hinter den lustigen Sprüchen auf den Mülleimern? Ich rufe da mal an.
Wenn sich die Leute schon freuen, was sie auf dem nächsten Papierkorb wiedersehen für einen Spruch, dann motiviert das auch mal näher dran zu gehen. Wenn man dann schon da steht, dann tut man sein Bonbonpapier oder was auch immer auch hinein.
Immerhin, die Sprecherin kann mir eine Kampagne nennen, die wie geplant funktioniert habe. Biomülltrennung habe sich innerhalb von 10 Jahren um 40% erhöht.
Insofern sieht man schon, dass es wirkt.
Haben Sie vielen Dank.
Gerne. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Von den Verkehrsbetrieben heißt es, seit der launigen Weil-wir-dich-lieben-Kampagne hätten die Vandalismusschäden abgenommen und die gewalttätigen Übergriffe auf die Mitarbeiter. Aber das sei nur eine Vermutung. Nachweise? Fehlanzeige. Ich will's genauer wissen und begebe mich in die Uni-Bibliothek. Ich will wissen, was lernen angehende Werbeleute über die Wirkung von Werbung? Das Standardwerk Handbuch Werbeforschung nennt mir eine Vielzahl von Theorien für die Wirkung von Werbung. Ein neues Deo wird mir sympathisch, wenn ein mir sympathischer Prominenter es präsentiert, sagt die evaluative Konditionierung. Moment mal, da klingelt was. Evaluative Konditionierung? War wohl der Herr Pawlow, der an dieser Stelle schöne Grüße ausrichtet. Eine andere Theorie, das neue Deo wird mir sympathisch, wenn ich es immer wieder und wieder gezeigt bekomme. Das besagt der sogenannte Mere-Exposure-Effekt. Der soll auch dann eintreten, wenn ich mich an die Deo-Werbung später weder erinnere noch das Deo selbst wiedererkenne, sollen Experimente gezeigt haben. Schlauer bin ich durch das Handbuch nicht geworden, im Gegenteil, ich bin verwirrt. Darum frage ich lieber einen Experten.
Was man dabei klären muss, es gibt keinen ganzheitlichen Werbewirkungsansatz.
Oha, kein ganzheitlicher Ansatz. Tino Meitz, Medienpsychologe von der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft.
Die meisten ernstzunehmenden wissenschaftlichen Modelle in der Werbewirkungsforschung fokussieren auf ganz unterschiedliche Prozesse. Das eine sind emotionale Prozesse. Es geht um Affekte, die Werbung auslösen kann. Andere Menschen beschäftigen sich in der Wissenschaft mit der Wirkung von kognitiven Prozessen. Also werden Einstellungen verändert, werden Verhaltensweisen beeinflusst dadurch. Und all diese Prozesse haben ihre Berechtigung. Und man kann sie vor allen Dingen, das ist das Dilemma, nicht in einem Prozess messen, sondern man muss es halt parzellieren, zerlegen und muss sich konzentrieren.
Da muss man das Setting, in dem das stattfindet, denke ich, immer sehr gut betrachten und kontrollieren.
Christian Bachem vom Forschungsunternehmen Markendienst. Wenn die Firma die Wirksamkeit von Werbekampagnen untersucht, dann geht es um die Frage, ist das Produkt ihres Kunden bekannter geworden? Wollen die, die es kennen, jetzt eher kaufen? Christian Bachem hat beobachtet, selbst wenn ein Werbefilm an sich gut ankommt, kann eine Kampagne immer noch nach hinten losgehen. Einer seiner Kunden hatte einmal ein 45 Sekunden langes Internetvideo produzieren lassen.
Man konnte sofort sehen über unsere Werbewirkungsnachweise, dass wenn jemand das Video nur einmal gesehen hat, dann ist sofort die Marke dahinter sozusagen aufgeblüht. Alle Parameter der Marke waren dann positiver als bei Personen, die das Video nicht gesehen haben. Problem war nur, wir konnten dann sehen, wenn jemand das Video dreimal gesehen hatte, dann ist diese aufgeblühte Marke total verwelkt, die ist in sich zusammengefallen. Warum? Weil die Menschen genervt waren. Weil großes technisches Problem, dieses Video konnte nicht übersprungen werden.
Dumm gelaufen, aber auch unvermeidbar? Das will ich in Düsseldorf klären. In einem kernsanierten, mehrstöckigen Industriegebäude hat Mediacoms Deutschlandzentrale ihren Sitz. Früher baute Rheinmetall hier Panzer zusammen. Jetzt sieht es hier wie in einem Start-up aus. Weitläufige, tageslichtdurchströmte Büroetagen, helle Hölzer und gläserne Wände. Dazwischen smarte junge Menschen im Schnitt um die 30, schätze ich. Viele haben Abschlüsse in BWL, Soziologie, Psychologie. Sie kennen sich aus mit Zahlen, Statistik und IT. 15 Milliarden Euro gab die deutsche Wirtschaft 2017 für die Platzierung von Anzeigen, Werbespots und Plakaten aus. Die deutsche Mediacom-Niederlassung kanalisiert davon gut ein Fünftel, knapp 4 Milliarden.
Ein Bruchteil von den 4 Milliarden liegt dann auf meinem Tisch.
Das ist Wiebke Utzig. Sie ist Consultant und berät Unternehmen, wo sie ihre Werbung schalten sollen.
Aktuell buchen wir ja noch sehr viel Print. Ja, ich glaube, das sind einfach bewährte Medien, ne, um die immer noch kein Weg herumführt. Beispielsweise, wenn es jetzt um aktuelle Informationen geht oder auch Angebote, die irgendwie kurzfristig beworben werden sollen, ist eine Tageszeitung immer noch ein bewährtes Medium.
Allein in den letzten 5 Jahren haben Tageszeitungen 1/5 ihrer Werbeeinnahmen eingebüßt. Trotzdem sind sie immer noch Deutschlands zweitwichtigster Werbeträger, nach dem Fernsehen, so Zahlen des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft, ZAW. Denn gleichzeitig lesen auch immer weniger Menschen eine Tageszeitung. Radio ist übrigens als Werbeträger weit abgeschlagen, auf Platz 9. Wiebke Utzig weiß, wer wie welches Medium nutzt. Auf dem Bildschirm vor ihr ist ein Programm offen, in dem die Daten aus vielen Meinungsumfragen zusammenlaufen. Mal sehen, was sie über Menschen wie mich so in den Datenbanken hat.
So, dann haben wir schon mal männlich und 45. Dann kommt beispielsweise, könnte man noch dazu nehmen,
ja, ich
wie steht es dann um die
studiert.
Schulbildung?
Ich habe studiert.
Okay, dann nehmen wir hier nochmal das Studium dazu. Und so haben wir halt die Möglichkeit, da immer weitere Fakten im Prinzip noch mit reinzunehmen.
Etwa, ob ich berufstätig bin, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder habe, wie viel ich netto verdiene und noch so einiges mehr.
Mein Body Mass Index können Sie da auch, das ist ja, den wüsste ich jetzt gar nicht. Also Körpergröße und Körpergewicht.
Mhm. Für manche Produkte mag das ja vielleicht auch interessant sein, ne? Je nachdem, was man so an, ich weiß nicht, vielleicht Kleidung von der Branche her oder Body Mass Index könnte auch für Ernährung interessant sein.
Es gibt also Studien, die besagen, welche Sendungen Übergewichtige am liebsten im Fernsehen schauen, um ihnen gezielt Produkte anzubieten. Aber je mehr meiner Persönlichkeitsmerkmale Wiebke Utzig in ihre Software eingibt, umso weniger Informationen haben die Datenbanken über Menschen wie mich. Wollte sie eine Kampagne für ein Deo planen, das für mich interessant wäre, erfährt sie, 68% der Männer über 40 verwenden täglich eins. Wie das aber bei Journalisten aus Berlin im Alter von 45 aussieht, dazu weiß die Marktforschung nichts. Denn es gibt einfach zu wenige 45-jährige Berliner Journalisten, über die es repräsentative Daten gibt.
Jetzt pro Person 100 Euro extra sparen. Ganz easy monatlich kündbar.
Jetzt erhältlich.
Zurück in meinem Büro. Wenn ich ins Internet gehe, will die Werbeindustrie mich auch hier so gezielt wie möglich ansprechen. Wenn ich auf spiegel.de, FAZ.net oder süddeutsche.de gehe, versteigern die Nachrichtenportale in Sekundenbruchteilen meine Aufmerksamkeit. Wir hören uns das mal in Zeitlupe an.
Frank ruft eine Nachrichtenseite auf. Die erkennt eine Anfrage aus Berlin von einem Windows 7 PC mit Full-HD-Monitor und Firefox-Browser, der aber nur die Hälfte des Bildschirms bedeckt. Cookie-Dateien im Browser zeigen der Nachrichtenseite, dass Frank heute unter anderem einen Online-Shop für handgefertigte Herrenschuhe angesehen hat. Dort hat er aber nichts gekauft. Und jetzt passiert Folgendes.
Verehrte Werbetreibende, unser nächstes Angebot. Ein neuer Nutzer aus Berlin, wahrscheinlich gutverdienend und männlich, denn er oder sie ist an handgemachten Herrenschuhen interessiert. Das Mindestgebot für die Aufmerksamkeit dieses Lesers, 8 Cent, bietet jemand 8 Cent. Der Schuhcreme-Hersteller hier vorn vielleicht 8 Cent, 11 Cent. 11 Cent sind geboten, 11 Cent für den gutverdienenden Schuhinteressenten aus Berlin. Da höre ich 12, 12 Cent sind geboten, 13, 13 Cent. Bietet jemand mehr? 14, 14 Cent zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Herzlichen Glückwunsch. Zeigen Sie diesem Leser jetzt Ihr Werbebanner.
In Wahrheit hat dieser Vorgang gerade einmal 120 Millisekunden gedauert. Programmatic Advertising nennt sich das. Es geht vollautomatisch. Und jetzt bekomme ich einen Werbebanner des Online-Shops für Schuhe zu sehen, auf dem ich vorhin nur mal geguckt habe. Dieses Interesse kann aber dazu führen, dass ich die Werbung für den Schuhshop öfter zu sehen bekomme, als mir lieb ist, und ich mich ein wenig verfolgt fühle. Warum, weiß Sascha Seidel, Director Programmatic Consulting bei Mediacom.
Das ist natürlich, könnte man sagen, dass die Kampagne eventuell schlecht umgesetzt war, weil man sollte natürlich eine gewisse Kontaktdosis berücksichtigen. Das heißt, man kann vielleicht versuchen, den Nutzer, wenn er abgesprungen ist von der Website, vielleicht noch im Nachgang 2-3 Mal anzusprechen mit dem Produkt. Und irgendwann sollte es dann aber auch tatsächlich genug sein.
Je länger ich im Internet unterwegs bin, umso detailliertere Informationen halten die Cookie-Dateien in meinem Browser über mich bereit. Und umso wertvoller werde ich für die Nachrichtenseite. Kulturpessimisten reden in dem Zusammenhang sogar schon von Überwachungskapitalismus. Dem kann ich mich aber ganz einfach entziehen. Ich habe meinen Browser so eingestellt, dass er die Cookie-Daten jedes Mal löscht, wenn ich ihn schließe. Surfe ich jetzt auf die Nachrichtenseite, bin ich jedes Mal aufs Neue ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Was sagen Sie dazu, Herr Seidel?
Da würde man jetzt kein konkretes Werbemittel ausspielen, wo man vielleicht da nochmal konkret aufruft mit einem bestimmten Preis oder halt nochmal eine Erinnerung schickt mit einem bestimmten Produkt.
Ich bekomme stinknormale Werbung, die einfach nur ein Produkt bekannt machen will und sich nicht um meine sonstigen Interessen schert. Das, was Sie da gerade hören, sind die platzenden Träume der Werbewirtschaft mit Online. Zwar ist das Internet inzwischen viertwichtigster Werbeträger Deutschlands, auf den 1/10 der hiesigen Werbebuchungen entfällt, aber auf dem Weg dorthin verflog die naive Hoffnung, das Internet würde potenzielle Kunden zielgerichtet und ohne Streuverluste erreichen.
Wenn man eben auf irgendeine Webseite geht und eben nicht weiter nach unten scrollt, weil einen die Seite doch nicht interessiert und sie eben wieder schließt, dann hat man die Werbung, die im unteren Teil der Webseite platziert war, die hat man nie gesehen.
Jonas Kuhnle von der Firma Metrix in Berlin. Erhalte ich ein Werbebanner, ist darin oft Programmiercode von Metrix enthalten. Das Unternehmen misst damit, ob das Werbebanner tatsächlich für mich sichtbar wird. In etwa 40% der Fälle wird es das nämlich nicht, weil es außerhalb des angezeigten Seitenausschnitts liegt. Und sichtbar, das heißt nach international anerkannter Definition, es braucht nur eine Sekunde lang zur Hälfte auf meinem Bildschirm erschienen sein. Oft wird es nur dann auch von den Inserenten bezahlt.
Jetzt auch als Siebensitzer.
Fotografie wird nie wieder so sein wie zuvor.
Nur weil die Werbung technisch sichtbar war, heißt das aber noch lange nicht, dass das Publikum sie auch wahrnimmt. Dazu müssen wieder Umfragen her.
Was sehen wir da? Gehen wir nochmal zurück.
Mhm. Sobald man quasi die App aufmacht, ist man sofort auf der Seite von dem Panel.
Ich bin zu Gast bei Klaus aus Berlin. Er ist 35 und regelmäßiger Proband bei Meinungsumfragen. Er ist registriert bei einem Marktforschungsdienstleister. Seit 2 Jahren, erzählt er, nimmt er ungefähr alle 2 Wochen an einer Befragung teil.
Also der Grund, warum ich mitmache, ist, weil ich es interessant finde, also da meine Meinung zu Dingen zu sagen, also wie wir es gerade auch gesehen hatten, zu sagen, welche Produkte ich kaufe, welche nicht, welche Marken, welche nicht und was mir auch bei meiner Kaufentscheidung wichtig ist einfach. Und da glaube ich, also quasi auch da so ein bisschen das, was angeboten wird, was das Unternehmen machen, vielleicht irgendwie ein bisschen mitlenken zu können.
In dieser Umfrage geht es also nicht nur um Werbung, sondern auch um sein Konsumverhalten. Irgendwann stößt Klaus auf diese Frage hier.
Haben Sie kürzlich eine Werbung oder Aktion für diese Marken gesehen oder gehört?
Zur Auswahl haben wir hier Google, Microsoft, Edge, Firefox, Mozilla, Chrome oder keine der obigen Angaben. Und für Marke Google auf jeden Fall, auch gerade für andere, für Google-Produkte definitiv. Für den Rest kann ich mich jetzt nicht erinnern, da in der letzten Zeit irgendwas gesehen zu haben.
Die rohen Ergebnisse solcher Befragungen haben ihre Tücken, weiß Marktforscher Christian Bachem.
Wenn Sie zum Beispiel Probanden fragen, ob sie Werbung einer bekannten Marke gesehen haben. Und diese bekannte Marke hat aber, obwohl sie bekannt ist, im letzten halben Jahr gar nicht geworben. Dann werden ihnen wahrscheinlich immer so zwischen 5-10% der Probanden sagen, ja, sie haben diese Werbung gesehen. Warum? Weil man einer bekannten Marke immer unterstellt, dass sie wirbt. Das sind dann Scheinkorrelationen und da muss man einfach aufpassen als Marktforscher, dass man eben solchen Scheinkorrelationen nicht ja, sozusagen aufsitzt und dass man sie entschlüsselt.
Eine Abhilfemöglichkeit: Die Probanden lassen sich technisch beobachten. Auf welche Seiten surfen sie, welche Banner sehen sie dort? Solche Leute muss die Marktforschung erst einmal finden. Bei Marktforschungsproband Klaus stellen sich schon Abnutzungserscheinungen ein.
Wenn ich irgendwas bewusst sehe, denke ich schon über, okay, was sagt das jetzt mit mir, was macht das mit mir und denke halt schon irgendwie mal drüber nach mir. Also nicht, weil ich denke, oh, ich muss es mir im Kopf behalten, vielleicht werde ich bald mal danach gefragt, aber weil man sich halt quasi häufiger über diese Fragen dann nachdenken muss und irgendwann ist das so eine Art Automatismus, dass man das, sobald man eine Werbung sieht, schon direkt macht.
Deine Lieblingsgeschichte jetzt kostenlos hören.
Natürlich, natürlich. Sogar Bio. Ohne versteckte Kosten.
Das war gerade mein Werbeblocker. Ich benutze neuerdings einen, wie jeder vierte Internetnutzer in Deutschland. Bei Mediacom-Vizechef Thomas Witschel kommt da schlechte Stimmung auf.
Das ist natürlich ein Riesenproblem, dieser Trend, dass immer mehr Menschen irgendwie negativ auf Werbung reagieren.
Für uns in der Agentur gibt sich daraus gar keine Herausforderung, sondern eher eine Chance.
Sagt dagegen Florian Zülke, Chef von RAP Germany, einer Kreativagentur im internationalen Werbekonzern Omnicom. Die Agentur sitzt auch in einem Loft, aber nicht in Düsseldorf, sondern in einem Kreuzberger Hinterhof.
Wir wollen Werbung anders machen, wir wollen digitale Markenkommunikation machen und das bedeutet, sich von Werbung auch einen Schritt weit zu lösen und zu sagen, was ist es eigentlich, was Leute jetzt von Markenkommunikation erwartet? Also uns, jedem hier persönlich, geht es ja nicht anders. Wir sind auch genervt von Bannern, die sich über Seiten legen. Wir sind genervt von Werbebreaks, wir sind genervt von Fernsehspots. Das nervt ja eigentlich jeden. Deswegen ist der Anspruch, den wir ja haben, da was anderes zu machen, eine neue Beziehung aufzubauen zwischen Menschen und Marken.
Zeigen Sie mal.
Es geht um Stand-up-Paddling. Junger, durchtrainierter Mann mit Afro-Frisur steigt aus dem Auto und trifft junge, durchtrainierte Frau. In Badekleidung laufen beide über einen Bootssteg. Wow, toller Sixpack. Beide sitzen auf jeweils einem Surfbrett und machen Gymnastik. Das Motorboot, von dem aus die Kamera die beiden filmt, macht so viel Wellengang, dass beide von ihren Surfbrettern ins Wasser fallen. Nach einer Minute ist der Spaß vorbei.
Und wie hat's dir gefallen?
Es war eine Mega-Session, wirklich. Ich bin super erschöpft. Ja. Ich merke schon, dass mein Körper so runterschaltet. Ich sag dir ehrlich.
Ab nach Hause, wir sehen uns, ja?
Bis dann.
Mach's gut, ciao.
Der junge, durchtrainierte Mann steigt ins Auto und fährt weg. Jetzt erscheint das Logo der Automarke.
Aber das hat ja gar nichts mit dem Produkt Ihres Kunden zu tun.
Nee, genau, das Produkt wird ja dadurch platziert, dass wir mit einem hinfahren. Und das so ein bisschen das, naja, dieses Lebensgefühl, also der sportliche Bezug, der urbane Bezug da eben eine Rolle spielen. Also es geht uns jetzt nicht darum, das Produkt mit seinen Features ins Fenster zu hängen, das kennt im Zweifelsfall ja jeder, sondern die Frage ist eher, wie zeigen wir ein Produkt mal in einem Kontext, den die Nutzer bestenfalls selber von sich kennen oder kennen könnten.
Auf Facebook ist das Video innerhalb eines Monats 112.000 Mal ausgespielt worden. Aus Publikumssicht hat dieser Werbeansatz einen Vorteil, er ist unaufdringlich. Taucht das Video zufällig in meiner Facebook-Timeline auf, läuft es ohne Ton. Ob ich ihn einschalte, ist meine Sache. Aber was bringt das der Automarke?
Es geht nicht mehr darum, sich irgendwie auf den Thron zu setzen und zu sagen, mein Produkt ist einzigartig und mein Produkt ist total toll, das glaubt Ihnen einfach niemand mehr. Eine Marke wird heute eben nicht mehr aufgebaut, indem ich sage, Ich bin die große, tolle Marke und jeder darf an mir teilhaben, sondern es ist eher gesagt andersrum. Als Marke habe ich mich zu bemühen, Teil des Lebens, des Lebenskontextes von Menschen zu werden.
Wirkt Werbung denn nun noch? Wenn es ums Bekanntmachen von Marken geht, ganz bestimmt. Wenn ich mich in meinem Haushalt so umsehe, dann gibt es schon ein paar Produkte, bei denen Werbung eine Rolle gespielt haben könnte. Die grünen Äpfel etwa, die ich immer zum Frühstück esse. Wer weiß, welchen Anteil daran die Reklame der Zahnpasta-Marke hat, die ich ansonsten noch nie benutzt habe.
Die Vermessung der Aufmerksamkeit. Wirkt Werbung eigentlich noch? Ein Feature von Frank Drescher. Es sprachen Monika Oschek, Ulrich Lipka und der Autor. Ton Martin Eichberg, Regie hatte Frank Mehrfort, Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.